Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 14. November. Mein Name ist Christian Silus und bei mir sind Stefanie Dirks und Ruben Bartke. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Wir hatten uns gestern einen schönen Plan gemacht für den heutigen Podcast und den haben wir dann im Laufe des Abends und des heutigen Morgens dann schnell wieder verworfen, denn wir haben relativ spannende Ergebnisse aus dem Koalitionsausschuss, der gestern Abend getagt hat und da sind auch einige für den Energiebereich wichtige Verabredungen getroffen worden und damit wollen wir gleich direkt mal reinstarten.
Ja, genau. Also ich glaube, die Hauptstichworte, um die es dann hier heute vielleicht auch geht, ist Kraftwerksstrategie und Industriestrompreis, sind zumindest zwei der zentralen Themen dieses Koalitionsausschusses und vielleicht gucken wir vorab aber einmal darauf, was das eigentlich ist, dieser Koalitionsausschuss. Chris, vielleicht kannst du als Vertreter unserer Berliner Redaktionsfraktion mal kurz einen Ausflug machen. Von was für einem Gremium sprechen wir da eigentlich?
Ja, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, da mal drauf zu gucken, denn wir haben ja zuletzt gesehen, es gab relativ viel Uneinigkeit zwischen Union und SPD. Einerseits irgendwie zwischen den Parteien, aber dann auch immer wieder, wenn Abstimmungen oder Diskussionen im Bundestag anstanden, also mit den Fraktionen. Und der Koalitionsausschuss ist im Prinzip das zentrale Abstimmungsgremium der drei Koalitionsparteien. Also der vertritt sowohl die Bundesregierung, also Kanzler mit Ministerinnen und Minister, als auch die Koalitionsfraktionen von CDU, CSU und FDP. Da sitzen insgesamt 11 Menschen drin. Nur eine Frau, das hat gerade anfangs in der Zusammensetzung für viel Kritik gesorgt, für die CDU. Ja, ist das Bundeskanzler Friedrich Merz, der Fraktionschef Jens Spahn und Generalsekretär Carsten Dinnemann. CSU wird vertreten durch Markus Söder als Parteichef, Alexander Dobrindt, der Innenminister, und der CSU-Landesgruppenchef, das ist quasi sozusagen wie der inoffizielle Fraktionsvorsitzende der CSU in Berlin, Alexander Hoffmann. Und die SPD wird vertreten durch Lars Klingbeil, Bärbel Baas als Co-Parteivorsitzende und Matthias Mirsch eben auch in seiner Rolle als Fraktionsvorsitzender. Und dann gibt es zwei Schriftführer, Thorsten Frey, den Kanzleramtschef für die CDU, und Björn Böning, der Staatssekretär im Finanzministerium für die SPD. Und ja, diese Elferrunde tagt zusammen und bringt strittige Themen zwischen den Parteien dann möglichst zu einem Konsens. Wir erinnern uns vielleicht so zurück, der Koalitionsausschuss war schon mal größeres Thema bei dem Thema Stromsteuer, als bekannt geworden ist, dass die Stromsteuer nicht auch auf kleineres Gewerbe und auf die Haushalte ausgeweitet wird. Das war einerseits ein erster Bruch mit dem Koalitionsvertrag und zweitens machte dieser Koalitionsausschuss auch Schlagzeilen, weil Thorsten Frey als Schriftführer, als eigentlich derjenige, der die ganze Arbeit dort mit koordiniert, nicht dabei war beim zweiten Koalitionsausschuss im Juli, sondern stattdessen beim Sparkassenforum in Donaueschingen. Das war, glaube ich, eine ziemlich ungünstige Konstellation. Also dieses Mal war er dabei und es gab einige Einigungen, unter anderem beim Thema Kraftwerksstrategie.
Genau, da ist unter anderem jetzt klar dem Ergebnispapier zu entnehmen, dass es noch im Jahr 2026 Ausschreibungen von 10 Gigawatt geben soll, neue Kraftwerke. Und da hatten wir auch schon in der Vergangenheit andere Zahlen gehört. Da haben wir also sozusagen ein bisschen Erkenntnisgewinn. Chris, was nimmst du noch mit an Erkenntnisgewinnen aus diesem Koalitionsausschuss zum Thema Kraftwerksstrategie?
Ja, beim Thema Kraftwerksstrategie, glaube ich, recht zentral, die wird immer kleiner. Also im Koalitionsvertrag sind wir mal bei bis zu 20 Gigawatt gestartet. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat dann phasenweise mal daraus mindestens 20 GW gemacht und wurde da eigentlich dann auch wieder eingebremst. Einerseits vom Koalitionspartner, der doch Einspruch eingelegt hat, aber mittlerweile eben auch von der Realität der Verhandlungen mit der EU-Kommission. Denn auf europäischer Ebene gibt es wenig Bereitschaft, so eine Vielzahl an neuen Gaskraftwerken zu genehmigen, beziehungsweise die Förderung dafür zu genehmigen. Die deutsche Seite hat dann bei allem, was wir hören, was wir auch im September exklusiv schon berichtet hatten, nur noch 12,5 Gigawatt zur Genehmigung eingereicht. Also genau auf dem Level, das auch vor unter der Ampel lange, lange Zeit verhandelt worden ist. Und ja, jetzt die Neuigkeit ist, wir sind zumindest jetzt erstmal für das Jahr 2026 bei einem Maximum von 10 Gigawatt und davon aber auch nur noch 8 Gigawatt in Gaskraftwerken. Und da kommt neu dazu, dass 2 Gigawatt technologieneutral ausgeschrieben werden sollen. Das heißt also, das sind dann können Kraftwerke sein, aber es können auch Speicher sein oder andere flexible Technologien, zum Beispiel flexible Lasten der Industrie oder andere. Also da kommt auf jeden Fall eine wirklich technologieneutrale Komponente mit rein. Davon hat die Union ja immer viel gesprochen. Die sehr spezifischen Kraftwerksausschreibungen sind sicherlich das Gegenteil von technologieneutral, aber da gibt es auf jeden Fall eine Neuerung.
Gibt es denn schon irgendwelche Signale aus Brüssel, wie die EU-Kommission das sieht, ob sie diese Kraftwerkstrategie durchwinken will, beziehungsweise unter welchen Bedingungen das sein könnte?
Ja, die Verhandlungen sind ja wirklich jetzt schon seit Ewigkeiten sehr, sehr zäh. Es gab noch nie eine konkrete Verständigung zwischen Deutschland und der EU, auch wenn immer mal wieder anderes behauptet wird. Also auch unter Zeiten von Robert Habeck gab es diese Verständigung nicht. Er hatte das selbst mal so in der Bundespressekonferenz verkündet. Danach wurde er durch seine Staatssekretäre wieder eingefangen. Also die Verhandlungen laufen und die sind auch eine absolute Blackbox. Deshalb ist es ja schwierig. Aber man kann natürlich aus dem, was jetzt hier im Koalitionsausschuss auf Papier gebracht worden ist, natürlich manches ableiten. Weil das, was jetzt tatsächlich eben schon sehr konkret, auch gerade, dass jetzt 2 Gigawatt technologieneutrale Ausschreibungen vorgesehen sind, das ist ja eigentlich ein Vorziehen des geplanten Kapazitätsmechanismus, der eben nicht mehr technologiespezifisch auf Kraftwerke abzielt, sondern die Tür für andere Technologien offen hält, ist davon auszugehen, dass die EU-Kommission genau das befürwortet. Also ein Kapazitätsmechanismus würde die EU-Kommission eben beihilferechtlich genehmigen. Das ist ja in anderen Ländern schon passiert, Stichwort Belgien, was immer wieder angeführt wird. Aber es gibt auch andere Hinweise, denn es ist jetzt klar, in dem Papier findet sich auch die H2-Readiness, also die Wasserstofffähigkeit der Anlagen wieder. Doch das war ein Punkt, den die Union erstmal nicht so stark vertreten hat. Die SPD hat darauf gedrängt und es ist auch da davon auszugehen, dass das möglicherweise aus den Gesprächen mit der EU-Kommission jetzt schon durchgedrungen ist, dass das ein Aspekt sein soll. In dem Papier selbst heißt es, wir erwarten ja eine Einigung in den nächsten Tagen. 3-4 Zeilen später heißt es aber nochmal, unser Ziel ist es, das jetzt schnellstmöglich zu einer rechtssicheren Verständigung zu führen. Und das haben wir schon so oft gehört, ich bleibe da skeptisch.
Ja, ich glaube, wenn ich die Agenturmeldung richtig gelesen habe, hat Friedrich Merz das im Nachgang, also im Anschluss an diesen Koalitionsausschuss ja auch nochmal betont und gesagt, alle Signale deuten darauf hin, dass wir mit Zustimmung der EU-Kommission rechnen können. Also das hat Friedrich Merz dann auch nochmal ausdrücklich betont. Aber du hast es gesagt, Chris, solche Sätze sind uns in der Vergangenheit auch schon häufiger begegnet. Von daher machen wir da mal ein Fragezeichen hinter und am Ende warten wir weiter, kann man glaube ich sagen.
Und nicht nur wir warten, natürlich auch die gesamte Branche, die ja schon lange darauf drängt und auch Politikerinnen und Politiker in den Ländern, vor allem in Nordrhein-Westfalen, weil die Zeit drängt. In Nordrhein-Westfalen soll der Kohleausstieg 2030 eigentlich vollzogen werden. Ruben, du hast in dieser Woche mit der NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubauer darüber gesprochen. Und man hat deutlich gemerkt, auch sie wird unruhig, denn für das Land NRW ist das auch ganz entscheidend. Das Land hat mit dem Bund, mit dem Kohlekraftwerksbetreiber RWE einen Vertrag geschlossen, der den Kohleausstieg 2030 vorsieht. Aber ohne neue steuerbare Kraftwerke wird das nichts.
Richtig, genau. Das steht genauso in dieser Verständigung zwischen Bund, Land und RWE als Kraftwerksbetreiber auch drin. Das ist die Hintertür. Ja, also wir gehen nochmal zurück in das Jahr 2022, als diese Verständigung erzielt worden ist. Da war übrigens Mona Neubauer genau 3 Monate im Amt, ein bisschen mehr. Das war sozusagen ihr erster ganz großer Erfolg, wo sie auf die bundespolitische Ebene als Landesministerin sich präsentieren konnte. Als Grünen-Politikerin einen Kohleausstieg, eine Verständigung mit RWE, der ja in Kreisen der Grünen-Politik damals für manchen noch so ein bisschen als der Erzfeind galt. Das war ein politischer Coup, kann man glaube ich sagen, den die noch zumindest im Amt junge Ministerin damals erzielt hat. Ja, und dieses Ziel, diese Verständigung, da kommen jetzt immer mehr Fragezeichen hinter, weil der Braunkohleausstieg 2030 kann nur erfolgen, wenn bis dahin auch 5 bis 7 Gigawatt neue Kraftwerksleistung allein im Rheinischen Revier entstehen. So ist es vorgesehen. Ich habe Frau Neubauer dazu auch gefragt und sie ist da relativ deutlich geworden und hat gesagt, NRW hat alles getan, was NRW tun konnte, um dieses Ziel 2030 auch zu erreichen. Und der Bund hat noch nicht geliefert. Und deswegen wird es jetzt allerhöchste Zeit, dass das passiert. Weil da steht so ein Stück weit auch ihre politische Ergebnisse kommen jetzt gerade so ein bisschen ins Wanken und das treibt sie natürlich um. Es gibt natürlich noch einen anderen Grund, warum NRW bei der Kraftwerksstrategie genau hinguckt. Es ist jetzt schon bekannt, dass an vielen Kraftwerksstandorten in Nordrhein-Westfalen die Pläne für neue Kraftwerke längst in den Schubladen liegen. Also das Ganze, diese Kraftwerksausschreibung könnten ein wirtschaftlicher Boost für das Land bringen. Und darauf warten jetzt alle schon seit einiger Zeit. Und von daher gibt es da gute Gründe in NRW so langsam auch mal deutlicher zu werden in Richtung des Bundes. Und gerade auch Katharina Reiche da in die Pflicht zu nehmen, mit endlich mit Ergebnissen zu kommen.
Ja, wenn man sich die wirtschaftliche Dimension mal anguckt, also diese 8 Gigawatt, die allein in 2026 ausgeschrieben werden sollen, das Papier ja noch nicht, dass danach noch mal weitere Mengen kommen könnten. Aber allein die 8 Gigawatt, wenn man das mal so umlegt in eine Kraftwerksgröße von 500 MW, vielleicht bis 750 MW, wenn es tatsächlich größere Anlagen sind, sind das 12 bis 16 Gaskraftwerke, die dann in den nächsten Jahren in Deutschland entstehen sollten. Das ist natürlich auch echt ein Rieseninvestitionsthema für die Unternehmen, aber natürlich insgesamt für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weil da hängt ja unheimlich viel dran, unheimlich viel Zulieferer. Also da würde sicherlich sich auch einiges bewegen und ja, man
genau.
Nordrhein-Westfalen ist da in Position, gemeinsam auch mit den südlichen Bundesländern, weil auch das ist nochmal in dem Papier jetzt des Koalitionsausschusses klar vermerkt, es soll eine regionale Steuerung geben. Erwähnt ist der Süden Deutschlands, aber das ist sozusagen der Süden Deutschlands im Energiesinne, der umfasst Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Teile von Hessen und eben Nordrhein-Westfalen, das ist der netztechnische Süden. Und da macht sich NRW natürlich Hoffnung.
Ja, richtig. Und es gibt vielleicht noch 1-2 weitere Aspekte, die an diesem Braunkohleausstieg durchaus interessant sind und wo sich vielleicht auch herausstellt, dass man das noch nicht ganz zu Ende gedacht hat. Denn wir reden zum einen auch darüber, wer die Kosten tragen soll, wenn diese Braunkohlekraftwerke länger gebraucht werden, dann würden sie klassischerweise in eine Netzreserve gehen. Das ist auch im Gesetz, im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz so angelegt. Ja, das heißt, da würden die Kraftwerke nicht 2030 vom Netz gehen können, wenn es sie Systemrelevanz haben. Und dann gibt es zusätzliche Kosten, die in der klassischen System die Netznutzer tragen müssten. Bei der Braunkohle ist das noch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Und das viel größere Problem ist am Ende aber noch, dass Braunkohlekraftwerke von Tagebauen abhängen. Das heißt, da muss die Kohlebeschaffung im Hintergrund muss auch stehen. Und RWE, ich habe mit RWE gesprochen, sagt klar, wir gehen weiterhin davon aus, dass die Kraftwerke 2030 vom Netz gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir Klarheit, wer die Kosten auch auf unserer Seite, was den Betrieb der Tagebauer angeht, übernimmt. Und die sind natürlich jetzt auch kein Pappenstiel, denn das sind ja alles langfristige Planungen. Wenn da auf einmal technische Gerätschaften noch mal länger gebraucht werden, dann hat das natürlich einen enormen organisatorischen Aufwand. Das sind also durchaus noch einige Dinge im Unklaren, die jetzt erst so richtig zum Tage treten.
Ja, ich stelle mir das auch gesellschaftlich schwierig vor, den Leuten erst zu sagen, ihr müsst da wegziehen, da wird weiter gebaggert, dann zu sagen, nee, ihr könnt doch da bleiben und dann ihr müsst doch wieder wegziehen. Also, schwierig.
Durchaus.
Ja, ist auf jeden Fall ein riesiges Streitthema, erinnert auch ein bisschen an die Diskussion um den Kohleausstieg. Die Diskussion um den Kernenergieausstieg. Auch da ging es dann eben so weit in den Planungen auf Betreiberseite, dass sie am Ende des Tages gar nicht mehr das Interesse hatten, die Laufzeiten dann da nochmal zu verlängern. Ähnlich ist es bei den Kraftwerken. Und aber wir warten weiterhin eben jetzt auf einen konkreten Gesetzentwurf, also im ersten Schritt auf die beihilferechtliche Genehmigung der EU und dann auf einen Gesetzentwurf. Beides liegt noch nicht vor. Und wird dann bei uns hier mit Sicherheit bald und vielleicht sogar in Kürze, so wie es die Regierung jetzt angekündigt hat, dann wieder Thema sein. Bevor wir nochmal auf ein, zwei weitere Themen aus dem Koalitionsausschuss gucken, geben wir jetzt erstmal ab für eine Marktinformation.
Wie gelingt der Umbau unserer Energieinfrastruktur? Darum geht es beim Energate Forum am 26. November 2025 in Berlin. Im Fokus? Strom, Gas, Wasserstoff und Wärmenetze. Das Rückgrat der Energiewende. Diskutieren Sie mit uns über Investitionen, Regulierung und die Rolle der Politik. Treffen Sie EntscheiderInnen aus Netzbetrieb, Wirtschaft und Behörden. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, dann sind wir wieder zurück. Und ich habe es vor der Pause gesagt, der Koalitionsausschuss hat sich nicht nur mit der Kraftwerksstrategie beschäftigt, sondern auch noch mit anderen Themen. Einmal noch ganz kurz auf das Kapitel zur Kraftwerksstrategie. Da ist nämlich noch ein interessanter Punkt mit dabei. Die Koalition bekennt sich darin nämlich auch zum unveränderten, ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist interessant zu lesen, weil sich das unter dem Punkt Kraftwerksstrategie findet. Aber da kann man, glaube ich, durchaus einen Erfolg der SPD herauslesen. Es gab ja lange Diskussionen, auch im Nachgang zum Energiewendemonitoring, wie geht's weiter mit dem erneuerbaren Ausbau. Also da ist tatsächlich jetzt ein Zitat drin, unverändert, ambitioniert. Darf man gespannt sein, ob es tatsächlich so umgesetzt wird. Es wird auch angeteasert, dass jetzt in Kürze die Arbeiten an einer Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes losgehen sollen. Also auch ein sehr wichtiges, zentrales Thema. Für die Industrie ein ganz, ganz zentrales Thema ist, dass sich die Koalitionäre auf den Industriestrompreis verständigt haben. Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend. Wir hatten in der letzten Woche ganz kurz darüber gesprochen, dass ich in dieser Woche eine Veranstaltung moderiert habe zum Thema Industriestrompreis. Da waren auch Vertreter von Union und SPD, also der energiepolitische Sprecher der Union, Andreas Lenz, und der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, Sebastian Roloff. Und die haben da auch schon klar ihre Einigkeit im Thema signalisiert, haben die Wichtigkeit des Industriestrompreises betont aus politischer Sicht. Alle Wirtschaftsvertreter am Tisch waren aber gar nicht so begeistert, muss man sagen. Wir haben hier in der Vergangenheit das ein oder andere Mal schon darüber gesprochen. Ein Industriestrompreis ist natürlich dann einfach ein neues subventioniertes Segment im Energiemarkt, im Strommarkt. Da ist die Energiewirtschaft wenig begeistert. Es gibt einige negative Effekte. Also die Industrie als sehr, sehr großer Stromverbraucher in Deutschland nimmt dann gegebenenfalls nicht mehr richtig am Handel teil, geht Liquidität verloren. Es kann auch nachteilige Handelseffekte für andere Akteure haben, die nicht vom Industriestrompreis profitieren. Also da war die Begeisterung der Energiewirtschaft wenig groß und auch auf Industrieseite ist sie jetzt gar nicht überhaupt ganz breit. So beliebt diese Idee des Industriestrompreises, weil einerseits Unternehmen in der Strompreiskompensation sind, das sind die ganz, ganz energieintensiven Unternehmen, die profitieren nicht vom Industriestrompreis und ansonsten ist einfach eine Grenze Maximal 2000 Unternehmen können vom Industriestrompreis wohl profitieren. Und es gibt die Sorge vor viel Bürokratie. Und das hat man in der Vergangenheit das ein oder andere Mal schon gesehen, dass es ein Förderinstrument gibt, das am Ende des Tages aber gar nicht abgerufen wird, weil so viel Bürokratie damit verbunden wäre. Und ich habe mit Vertretern der Industrie- und Handelskammern auch gesprochen und wir haben genau diese Sorge geäußert und haben gesagt, ja, wollen wir mal gucken, wie stark das Instrument am Ende des Tages abgerufen wird. 1,5 Milliarden Euro hält die Bundesregierung dafür bereit, ob die Mittel dann tatsächlich auch abgerufen werden, ist unklar. Und klar ist, es darf natürlich nicht passieren, dass all diese Subventionstatbestände wie der Industriestrompreis, wie die Absenkung der Stromsteuer oder auch der Zuschuss zu den Netzentgelten den Blick verstellt auf das eigentlich wirklich Notwendige, nämlich auf Strukturreformen im Energiesektor, die ja mit dem Energiewende-Monitoring angelegt sind. Aber da haben auch viele nochmal klar betont, wir dürfen jetzt nicht ablassen davon, genau diese Dinge jetzt anzugehen, die wirklich wichtig sind und die strukturell die Preise auf Dauer senken können.
Ja, du hast die Strompreiskompensation angesprochen. Industriestrompreis und Strompreiskompensation verträgt sich nicht miteinander. Das sind die EU, die Vorgaben der EU zu dem Thema. Das scheint inzwischen aber auch in der Koalition angekommen zu sein, denn ich lese in dem Ergebnispapier zum Koalitionsausschuss, dass der Industriestrompreis jetzt vor allem diejenigen Unternehmen adressieren soll, die von der Strompreiskompensation nicht profitieren. Die Strompreiskompensation soll gleichzeitig auch ausgedehnt werden. Und du hast es gesagt, das macht natürlich die Zielgruppe für diesen Industriestrompreis kleiner. Das klang früher alles mal anders. Ich glaube, da ist ein Stück weit ein Erkenntnisgewinn zu erkennen bei den Koalitionären, dass dieses Instrument nicht allein die Rettung des Wirtschaftsstandorts Deutschland mit sich bringt.
Ja, ich glaube, das kann man relativ klar unterstreichen. Und eine Erkenntnis setzt sich auch durch, dass die Energiewende ohne massive Investitionen nicht gelingen wird. Deshalb gab es im Koalitionsausschuss auch eine Einigung auf den sogenannten Deutschlandfonds. Das ist im Prinzip ein neues staatliches Sondervermögen. Die Idee, der Staat stellt mehrere Milliarden Euro bereit. In der Diskussion sind 10 Milliarden Euro und damit sollen dann mindestens 100 Milliarden Euro am privaten Kapital gehebelt werden. Und da hofft vor allem ja, die Energiewirtschaft mit Blick auf die Wärmetransformation drauf, denn auch Energieinfrastruktur soll von dem Deutschlandfonds erfasst werden. Es gab diese Idee eines sogenannten Energiewendefonds, der sowohl die Wärmetransformation, aber auch eben die Finanzierung des Stromnetzausbaus erleichtern soll. Und das ist jetzt mit dem Deutschlandfonds zumindest mal auf den Weg gebracht. Ich war dieser Woche noch auf einer anderen Konferenz einer Rechtsanwaltskanzlei Becker-Büttner-Held in Berlin. Und da haben mehrere Stadtwerke auch von den großen Herausforderungen berichtet, die Wärmetransformation finanziell zu stemmen. Die Kommunen ächzen. Es war eine Vertreterin des Deutschen Städtetags da, die gesagt hat, die finanzielle Lage der Kommunen ist nicht ernst, sie ist dramatisch. Das ist deutlich, viele Kommunen sind überschuldet und jetzt stehen Milliardeninvestitionen in die Wärmetransformation, in den Ausbau der Stromnetze an und sowohl kommunale Versorger als auch Kommunen wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie das noch leisten können.
Dazu passt ganz gut die Meldung, die es in der letzten Woche erreicht hat, dass jetzt die Bundesländer teilweise auch schon in die Offensive gehen und eigene Förderinstrumente, Finanzierungsinstrumente entwickeln und ihren Energieversorgern an die Hand geben. Da war letzte Woche das Land Hessen aktiv und hat sozusagen ein Programm ins Leben gerufen, das Energieversorgern Nachrangdarlehen gewähren soll. Also sozusagen auch nochmal eine neue Geldquelle auftun. Und das hat andere Bundesländer wie Niedersachsen haben das ähnlich auch schon in die Wege geleitet. Und da ist also das Problem an verschiedenen Stellen schon erkannt. Und der Deutschlandfonds im Papier zum Koalitionsausschuss ist auch die Rede von einem Energieinfrastrukturfonds, der bei der KfW aufgehängt werden soll. Das sind die Mittel, die da dann Teil der Lösung darstellen sollen.
Wie ist das denn mit der mittelständischen Industrie? Wir haben ja gerade gelernt, die wird oftmals halt nicht vom Industriestrompreis profitieren können. Können die dann Gelder aus diesem Deutschlandfonds bekommen?
Das ist durchaus mit vorgesehen, eben auch die Dekarbonisierung der Industrie stärker mit anzuschieben, genau über solche Mittel. Es gibt auch ein Vorhaben, das parallel im Bundestag aktuell läuft, ein Investitionszuschuss in Höhe von 10% bei Investitionen. Der soll auch nochmal gezielt auf den Klimaschutz in der Industrie abzielen. Also auch da soll es natürlich Maßnahmen geben. Solche Themen, die wir vorhatten, wie Industriestrompreis, Strompreiskompensation, das zielt vor allem auf die großen, ganz, ganz großen Energieverbraucher in Deutschland, also maximal eben 2000 Unternehmen, die da auf einer sogenannten Kübelliste stehen. Aber die mittelständische Industrie, wir hatten das ja schon, ist auch bei der Stromsteuerabsenkung teilweise hinten runtergefallen. Deshalb braucht die natürlich andere Förderwege, andere Kapitalmaßnahmen, um eben auch diese kapitalintensiven Maßnahmen in die Dekarbonisierung umsetzen zu können. Da ist der Deutschlandfonds ein Hebel, da sind Investitionszuschüsse ein anderer Hebel, ist natürlich absolut notwendig. Dann lasst uns zum Schluss aber nochmal bei den Energieinfrastrukturen bleiben und lasst uns nochmal gezielt auf das Thema Stromnetze gucken, weil um dort die Potenziale flexibler Technologien wie steuerbare Kraftwerke, sind wir wieder am Anfang, oder eben auch Speichern, andere Technologien zu heben, sind eigentlich lokale Preissignale nötig. Warum? Die Idee dahinter ist, wenn irgendwo viel Sonne scheint, wenn irgendwo viel Wind weht oder wenn wenig Wind weht, wenig Sonne scheint, dass es dann lokale Anreize gibt, um genau dort entsprechend Erzeugungsanlagen, Flexibilitätstechnologien anzureizen, dass die dann einspringen und helfen, das System auszubalancieren. Da gibt es unterschiedliche Ideen. Wir kommen eigentlich ja von einer Debatte um eine Strompreiszonentrennung in Deutschland. Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber haben dazu ein Gutachten vorgelegt und gesagt, ja, das halten sie für sinnvoll. Da waren auch die deutschen Übertragungsnetzbetreiber dabei, die das aber ehrlicherweise ja nicht für sinnvoll halten, genauso wenig wie die Politik in Deutschland. Wir haben lange Zeit über eine Trennung zwischen Nord und Süd gesprochen, so wie wir es auch in der Kraftwerksstrategie vorhin angedeutet haben mit dem netztechnischen Süden, also dort, wo eigentlich eher ein Mangel an Erzeugung herrscht und auf der anderen Seite der Norden, wo ganz viele erneuerbare Energien ja inzwischen zugebaut worden sind, tatsächlich herauskam bei der Untersuchung der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ein Vorschlag, Deutschland sogar in 5 Strompreiszonen zu trennen. Da ist die Politik vehement dagegen und die Umsetzungswahrscheinlichkeit ist eher gering. Deshalb wird über andere Ideen diskutiert. Die Monopolkommission hat vor kurzem in einem Gutachten eine Alternative genannt zu dem Strompreiszonen-Split, was sie so als Second-Best-Lösung sehen würden, wäre eine sehr kleinteilige Aufteilung, eine Bepreisung an jedem Netzverknüpfungspunkt. Das nennt sich Nodal Pricing. Das ist aber sehr, sehr aufwendig und nach Aussagen vieler Experten kaum umsetzbar. Und deshalb hat auch die Monopolkommission direkt umgeschwenkt auf eine dritte Lösung, die sie als Third Best bezeichnet hat. Und das sind dynamische Netzentgelte. Wir haben schon zeitvariable Netzentgelte. Da geben die Netzbetreiber über längere Zeit voraus und Zeitfenster, wann es sinnvoller ist, Strom zu verbrauchen oder wann es weniger sinnvoll ist. Dynamische Netzentgelte wären tatsächlich dann nochmal die nächste Stufe. Näher am Markt geschehen. Auch das wird in der Umsetzung vermutlich nicht ganz einfach. Ich habe in den letzten Tagen mit Verteilnetzbetreibern gesprochen, die schon angedeutet haben, dass das für sie eine sehr, sehr große Herausforderung sein könnte. Jetzt haben die Übertragungsnetzbetreiber, also die ganz großen Flächennetzbetreiber in Deutschland, 4 Stück an der Zahl, einen Vorschlag vorgelegt, wie man in so ein Modell reinstarten könnte. Stefanie, du hast es dir angeguckt. Welche Idee haben die Übertragungsnetzbetreiber?
Ja, vielleicht erstmal vorab. Also ich hatte so beim Lesen des Papiers das Gefühl, dass auch die dynamischen Netztarife jetzt nicht unbedingt das Lieblingsthema der Übertragungsnetzbetreiber sind, ihnen aber schon irgendwie klar ist, dass das wohl kommen wird und sie dann halt vorpreschen mit einem Vorschlag, damit es dann zumindest für sie bestmöglich kommt. Es gibt ja jetzt schon dynamische Tarife. Das heißt, wenn viel Strom im Netz ist, kann man, also wenn man so einen flexiblen Tarif hat, dann ist der Preis niedrig und wenn wenig Strom da ist, ist der Preis hoch, beziehungsweise ist das natürlich auch noch lastabhängig. Das ist aber nicht immer unbedingt gleichzeitig gut für alle Regionen, weil, wie du schon gesagt hast, Deutschland ist eine große Strompreiszone. Wenn jetzt gerade in Bayern sich die Sonne versteckt, hat man da eventuell wenig Strom im Netz, auch wenn im Norddeutschland sich die Windkraftanlagen fleißig drehen und eigentlich der Strompreis gering ist. Man hätte aber jetzt über so einen dynamischen Strompreis eigentlich den Anreiz, Strom zu verbrauchen. Deshalb ist jetzt die Idee, wir machen noch zusätzlich dazu dynamische Netztarife und die müssten dann natürlich auch je nach Region anders sein. Die Übertragungsnetzbetreiber schlagen dazu vor, sich an den 22 Regionen zu orientieren, die sie jetzt schon für ihre 7-Tage-Prognose verwenden. Das ist natürlich wahrscheinlich einfach eine Praxissache. Also es ist praktikabler, Regionen zu nehmen, die man eh schon hat und für die man eh schon eine Prognose macht. Und du sprachst eben die Verteilnetzbetreiber an. Die Idee der Übertragungsnetzbetreiber ist auch, wir als Übertragungsnetzbetreiber überlegen uns was und dann geben wir das an den Verteilnetzbetreiber weiter und die geben das an ihre Kunden weiter. Alternativ können wir auch noch Informationen von den Verteilnetzbetreibern mit reinnehmen. Ziel ist es auf jeden Fall, möglichst viele Verbraucher mit an Bord zu holen.
Das ist ja eigentlich ein spannender Punkt, weil ich glaube, die Übertragungsnetzbetreiber, 4 große Akteure an der Zahl, die sind technisch komplexe Herausforderungen ja gewohnt, können damit umgehen. Die sind auch in der Digitalisierung ihrer eigenen Netze deutlich weiter als die Vielzahl der insgesamt ja 900 Verteilnetzbetreiber in Deutschland. Da sind eben ganz, ganz viele kleine dabei, die mit vielen Themen zu kämpfen haben. Smart Meter Rollout ist ein Beispiel, die Digitalisierung der Netze ist ein Beispiel. Und die wären natürlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber man kann sich es gut vorstellen, dass natürlich auch dynamische Netzentgelte für solche kleinen Netzbetreiber eine riesige Herausforderung wären.
Ja, also das ist natürlich vor allen Dingen IT-technisch ein wichtiges Thema. Man braucht dazu natürlich auch die entsprechenden Steuerungsmöglichkeiten, Stichwort Smart Meter. Da sehen wir ja aktuell beim Smart Meter Rollout, dass da viele Netzbetreiber noch gar nicht angefangen hatten zur Jahresmitte und das wird jetzt immer noch so aussehen. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass die jetzt auf einmal alle ihre Verbraucher ausstatten, die ausgestattet werden müssen mit diesen Smart Mietern und dann da diese Tarife zu implementieren sind. Also da ist echt noch viel zu tun.
Ja, also die Übertragungsnetzbetreiber preschen vor, machen einen Vorschlag, gerade auch, um eben die Preise dann durchzureichen auf die Verteilnetzebene. Und der Stadtwerkeverband VKU hatte eben auch schon seine Skepsis ausgedrückt. Trotzdem wird uns das Thema dynamische Netzentgelte wahrscheinlich noch länger begleiten. Die Bundesnetzagentur ist gerade in einem Prozess, im sogenannten Agnes-Prozess, in dem es um eine allgemeine Reform der Netzentgeltsystematik geht. Und bei allem, was aus der Bundesnetzagentur zu hören ist, sind die dynamischen Netzentgelte momentan ganz, ganz, ganz zentraler Bestandteil der Überlegungen der Bundesnetzagentur. Wir haben die Spitzenvertreter der Regulierungsbehörde schon gehört, die sich eigentlich auch gedanklich und relativ klar darauf festgelegt haben, dass dynamische Netzentgelte kommen sollen. Aber unklar ist natürlich eben noch, was heißt das konkret? Werden die in der ersten Stufe auf Ebene der Übertragungsnetzbetreiber eingeführt oder wird es eben mal runtergebrochen auf die Verteilnetze? Und da wird es dann technisch wahrscheinlich ziemlich komplex.
Ja, man muss sagen, wenn man es jetzt wirklich nur auf Übertragungsnetzebene machen würde, hätte man gar nicht so viele Verbraucher davon erfasst, weil auf Übertragungsnetzebene sind einfach nicht direkt viele Verbraucher angeschlossen. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall kommen wird. Babi Haller, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, hat sich ja entsprechend bei uns im Interview auch geäußert. Man merkt es auch aus der Speicherbranche, also Betreiber von großen Speichern, die haben sich zum Teil ja auch schon mit Vorschlägen für solche Netzentgelte ins Spiel gebracht. Das heißt, die rechnen auch fest damit. Also ich denke, da wird die Branche einfach nicht drumherum kommen.
Aber auch das wird vermutlich ein längerer Prozess werden mit einer stufenweisen Einführung. Und auch das ein Thema, das uns noch länger beschäftigen wird, so wie viele andere Themen auch, Themen, die wir heute nicht angesprochen haben. Auch davon gab es jede Menge. Ich hatte zwischenzeitlich angedeutet, das war auch jede Menge los im Bundestag. Wir haben darüber berichtet, alles nachzulesen auf www.energate-messenger.de. Weitere Themen natürlich zu den Gasnetzen, zu den Gasspeichern, Stromthemen, Industriethemen, Politikthemen, dort alles jeden Tag nachzulesen. Gut, ihr zwei, dann bedanke ich mich, dass ihr heute dabei wart. Dankeschön, Stefanie, danke, Ruben.
Sehr gerne.
Gemacht. Gerne wieder. Und wir hören uns an dieser Stelle dann wieder in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute und tschüss.
Eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.